HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Korruptionsvorwürfe gegen ihn seien falsch. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann steht vor Gericht und weist alle Vorwürfe zurück. Feldmanns Anwalt hat am zweiten Prozesstag eine Erklärung verlesen. Und darin heißt es, der SPD-Politiker habe vom Sozialverband AWO kein Geld erhalten und er habe auch seiner Frau keine beruflichen Vorteile verschafft. HR-Inforeporter Frank Angermund verfolgt für uns diesen Prozess und schildert seine Eindrücke.
Nach dem zweiten Prozesstag im Korruptionsprozess um Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann steht eine Frau mit einem kleinen Plakat vor dem Landgericht. Sie nennt sich die Frau mit dem Schild und wirbt für die Abwahl des OBs beim Bürgerentscheid. Sie hat deshalb die Einlassung Peter Feldmanns vor Gericht verfolgt.
Es war ja genau das, was ich mir nicht für die Stadt gewünscht habe, dass so unschöne Dinge aus eigentlich seinem Privatleben vermischt mit beruflichem öffentlich werden und das, während er Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt ist.
Und öffentlich ist einiges geworden. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat über seinen Anwalt verlesen lassen, dass es keine stillschweigende Vereinbarung zwischen ihm und der Arbeiterwohlfahrt gab. Er habe auch keinen Einfluss darauf genommen, dass seine spätere Ehefrau als Leitung der deutsch-türkischen Kita Dostluk eingestellt und überbezahlt worden ist. Dies habe allein die AWO-Chefin Hannelore Richter zu verantworten, sagt Feldmanns Anwalt Daniel Hoffer.
Wir haben niemanden, der dabei gewesen sein will, wie eine entsprechende Vereinbarung geschlossen wurde. Also wäre es das Allerwichtigste, jetzt von der Frau Richter zu hören, ob eine solche Vereinbarung geschlossen wurde, nicht geschlossen wurde und warum die Frau Temizel eingestellt wurde.
Laut Staatsanwaltschaft hat es ein Abendessen des Ehepaars Richter mit Peter Feldmann und seiner späteren Ehefrau gegeben. Dort habe Zübeyde Temizel den Job der Kita-Leitung erhalten. Doch Peter Feldmann sagt, dass er sich an ein solches Abendessen nicht erinnern könne, es habe andere Treffen gegeben. Und Peter Feldmann hat sich vor Gericht zu seiner Frau geäußert. Sie habe den Job in der bilingualen Kita aufgrund ihrer Qualifikation und ihres Profils bekommen. Er selbst habe keine richtige Beziehung mit ihr geführt, eher eine Liebelei mit Höhen und Tiefen. Die beiden seien sich erst nach der Kita-Eröffnung wieder näher gekommen. Dabei sei Zübeyde Feldmann ungewollt schwanger geworden. Er wollte die Abtreibung, sie aus kulturellen Gründen nicht. Zum Wohl des Kindes sei geheiratet worden, sagt Anwalt David Hofferbert.
Das sind private Sachen, die sollen in diesem Gerichtssaal bleiben. Nochmal, wir tragen sie vor, weil es hier um einiges geht. Es geht um die Frage, ob der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt tatsächlich korrupt ist.
Dass die AWO für Peter Feldmann Wahlkampf gemacht habe, sei auch nicht ungewöhnlich. Die AWO unterstütze traditionell alle SPD-Politiker.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann steht wegen Korruptionsverdachts vor Gericht und weist alle Vorwürfe zurück. Infos dazu hatte Frank Angermund. Verspätete Pakete und verlorene Sendungen. Das kennen sicher viele von uns und der Ärger bei der Deutschen Post wächst. Allein im dritten Quartal gingen 11.500 Beschwerden ein, und zwar bei der Bundesnetzagentur, die für solche Reklamationen da ist. Diese Zahl zeigt ganz klar, da läuft was schief. HR-Info-Reporter Wolfgang Kettfleisch mit den Einzelheiten.
Es vergeht kaum ein Tag ohne die Meldung, dass es irgendwo in Deutschland bei der Postzustellung hapert. Ein Ärgernis. Was, wenn es eine Rechnung ist, die dringend bezahlt werden muss? Andrea Kocsisch als stellvertretende Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für die Logistikbranche zuständig und außerdem Aufsichtsrätin bei der Post AG sieht die Entwicklung mit Sorge.
Ich lese das auch jeden Tag bundesweit, dass überall immer wieder Post nicht zugestellt wird, die Bürgerinnen und Bürger sich beschweren. Das ist ein unhaltbarer Zustand, den muss die Post beseitigen. Jetzt hat sie es allerdings noch schwerer mit dem Weihnachtsgeschäft.
Die Lage ist schwierig. Da redet Stefan Hetz, Sprecher der Deutsche Post DHL Group in Frankfurt, nicht um den heißen Brei herum.
Auch in Hessen haben wir leider nach wie vor in einigen Zustellbezirken, hauptsächlich in Briefzustellbezirken, personelle Engpässe und Bitten um Verständnis angesichts dieser nach wie vor sehr speziellen Situation, die ja nicht nur uns, sondern auch viele Unternehmen und Institutionen vor ähnliche Herausforderungen stellt.
Mit der speziellen Situation meint Hess vor allem die Corona-Pandemie. Noch immer reißt die Infektion Löcher in die Dienstpläne. Auch Joachim Krusch, Betriebsratsvorsitzender der Deutsche Post DHL Group in der Niederlassung Frankfurt, berichtet von einem hohen Krankenstand. Der entscheidende Faktor ist aus seiner Sicht aber nicht unbedingt Corona.
Die Belastung ist so, dass über 4000 Verzichte auf freie Tage in unserer Niederlassung sind. Das heißt, die Kollegen haben keine Zeit, sich zu erholen oder zu regenerieren.
Es fehlt schlicht massiv an Personal. Nur wenn der gelbe Logistikriese neue Arbeitnehmer findet, kann er die akuten Probleme bei der Briefzustellung abstellen. Das weiß natürlich auch Unternehmenssprecher Stefan Hess.
Deshalb läuft auch eine sehr große Mitarbeiterakquisition momentan auch bei uns hier in Hessen. Zu beachten ist hier allerdings, dass die neu eingestellten Mitarbeiter eben auch einer sorgfältigen Einarbeitung bedürfen, bevor sie eingesetzt werden und für eine Entlastung der Stammbelegschaften sorgen können.
Die Frage ist aber auch, ob überhaupt genug Leute die angebotenen Jobs haben wollen. Melanie Friedrich, die in Neuanspach im Taunus als Zustellerin arbeitet, sieht da eher schwarz.
Es kommen einfach keine Bewerbungen rein. Die Arbeitsbedingungen und natürlich auch das Gehalt fordern natürlich die Leute auch auf, sich umzuorientieren. Und dementsprechend verlassen uns auch viele Kollegen.
Kommt die Post zu spät oder auch mal gar nicht, ist das also auch Ausdruck eines wachsenden strukturellen Problems. Viele der Jobs sind schlecht bezahlt. Aus der Sicht von Logistikprofessor Kai-Oliver Schocke von der University of Applied Sciences in Frankfurt muss da nicht nur der Konzern umdenken, auch wir müssen das.
Wir sehen es insgesamt in der Pandemie, dass viele, viele Branchen, die auf diesen Mindestlohnbereich setzen, nach und nach jetzt die Arbeitskräfte verloren haben. Ich würde mich freuen, wenn wir Logistikleistung auch als Leistung wahrnehmen würden und das wertschätzen würden, indem wir zum Beispiel für Retouren, für Pakete auch tatsächlich Geld bezahlen.
Die Briefzustellung, bei der es aktuell am meisten hakt, steht wohl ohnehin vor einem großen Umbruch. Wir schreiben einander immer weniger. Auch der Energieversorger, die Bank und die Versicherung schicken E-Mails. Gleichzeitig boomt der Paketversand. Der Zusteller der Zukunft wird laut Professor Schocke wohl beides abliefern, Brief und Päckchen.
Jetzt nicht den großen Gartenstuhl oder den Teppich, den man bestellt hat, aber das, was er auf seinem Fahrrad mitnimmt, dann nimmt er insgesamt mehr mit und ist wieder effizienter unterwegs.
Und vielleicht, wer weiß, gibt's dann sogar weniger Grund, sich zu beschweren.
Wolfgang Kettfleisch über den Ärger bei der Deutschen Post, denn viele Pakete kommen zu spät oder gar nicht an, und zwar vor allem, weil Personal fehlt. Stellen Sie sich vor, Sie können sich einen kleinen Bus für kurze Fahrten bestellen, ganz flexibel und ohne Fahrplan. Also im Prinzip ähnlich wie ein Taxi. So etwas gibt es beim Rhein-Main-Verkehrsverbund, kurz RMV. On-Demand-Shuttle heißt dieses Projekt und unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm ist im Kreis Offenbach mit so einem On-Demand-Shuttle mitgefahren und hat die Fahrgäste gefragt, was sie von dem Angebot halten.
Auf Krücken humpelt Marion Becker zum weißen Shuttlebus. Sie hat sich den Fuß gebrochen und ist froh, dass sie jetzt der Hopper zur Arbeit bringt. So heißen die On-Demand-Fahrzeuge im Kreis Offenbach. Dreimal in der Woche lässt sie sich von Mainhausen nach Seligenstadt und zurückfahren.
Ich finde es jetzt natürlich klasse, dass ich jetzt kein Taxi brauche und mit dem Bus dauert mir das alles viel zu lang. Ja, also so bin ich in Viertelstunde auf der Arbeit. Wenn ich einen Bus nehme, der hält an jeder Mülltonne, da brauchst du eine Ewigkeit.
Die Fahrt im Shuttle hat sie vorher über die Hopper-App gebucht. Für die 7,5 Kilometer lange Strecke bezahlt sie etwa 4 €. Die Summe setzt sich zusammen aus einem Grundpreis von 2 € plus 30 Cent pro Kilometer. Ein fairer Preis, denn das Shuttle-Angebot sei zuverlässig, findet Marion Becker.
Normalerweise klappt das auch also minutengenau. Wegen 5 Minuten mache ich mich da jetzt auch nicht rum, aber es funktioniert wunderbar.
An ihrem Ziel im Mainhausener Stadtteil Zellhausen steigt sie aus und ein paar Meter weiter die nächsten Kunden wieder ein. Denn das On-Demand-Angebot versucht, verschiedene Anfragen zu bündeln, um das Fahrzeug mit 6 Sitzplätzen bestmöglich auszulasten. Jetzt sammelt der Hopper ein älteres Ehepaar ein.
Zum Einkauf in Seligenstadt, zum Friseur, zum Einkauf, was halt so anfällt. Ne? Ich bin ja 88 Jahre alt, da sollte man kein Auto mehr fahren, ne? Bei dem Verkehr, aber es ist toll. Und günstig.
Die Fahrten kann man auch telefonisch buchen. Doch die 88-Jährige hat sich extra die App runtergeladen.
Ich komme noch gleich. Da buche ich. Aber schon morgens dann, so um 8:30 schon. Wenn ich mittags um 13:30 fahren will, dann weiß ich, dass das auch klappt.
Auch für viele junge Leute ist der Hopper praktisch. Zum Beispiel für Schüler, erzählt der Fahrer Udo Becker.
Die werden dann von ihren Eltern auch automatisch in den Hopper reingesetzt und die können dann von Ort zu Ort dann zu ihren Klassenkameraden fahren. Jetzt gerade in der Ferienzeit fahren auch viele zu den Sportstätten, zum Fußball, zum Reiten. All die Dinge, die sie früher die Mütter gefahren sind. Das Elterntaxi, das übernehmen wir auch hier mit zum großen Teil.
Und dann gibt es natürlich viele Leute, die den Hopper am Wochenende buchen, um was trinken zu gehen. Bis 1:30 nachts bringt Udo Becker die Fahrgäste zurück nach Hause.
Alles, was so am Wochenende feiern gehen kann, sitzen dann früher später im Hopper und buchen den auch.
Neben den vorgebuchten Fahrten können die Fahrgäste den Hopper auch spontan bestellen, wenn sie ihn brauchen und noch Platz an Bord ist. Auf dem Navi im Hopper blinkt dann eine neue Nachricht auf.
Wir haben jetzt aus Kriegsgrund den Giovanni.
Hallo, ich fahre ins Geschäft oder zu Freunden. Das ist praktisch, weil ich momentan keinen Führerschein habe.
Es gibt also viele Gründe, warum die Kunden im Kreis Offenbach den Hopper schätzen und buchen.
Diesen Service bietet der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Dabei können die Fahrgäste flexibel für kurze Fahrten einen kleinen Bus bestellen. Wie das Projekt ankommt, das hat Marie-Kathrin Fromm nachgefragt. Sekt oder Selters? Diese Gewissensfrage stellt sich schon längst nicht mehr, denn niemand muss den ganzen Abend nur Wasser trinken, weil er noch Auto fahren muss oder aus anderen Gründen keinen Alkohol möchte. Alkoholfrei oder alkoholreduziert ist derzeit der Megatrend beim Sekt. Und Birgitta Söhling hat nachgefragt, wie sich die Rheingauer Winzer darauf einstellen.
Petnat, nie gehört? Das könnte sich ändern, denn der Pétillant Naturel ist in hippen Szenebars als Aperitif gerade sehr angesagt. Winzer wie Marc Barth vom Hattenheimer Wein- und Sektgut Barth machen sich dabei zunutze, dass Traubenmost ganz von allein anfängt zu blubbern. Man muss die natürlichen Hefen nur arbeiten lassen, ganz ohne Zusätze.
Pétillant Naturel steht für natürlich prickelnd und ist letzten Endes eine Methode, wo man mit einer Gärung einen Perlwein macht, indem man ihn nur bis zu einem gewissen Punkt in einem Tank vergären lässt und dann abfüllt auf die Flasche und auf der Flasche weiter gären lässt.
Wenn man den Kronkorken öffnet, schäumt das ziemlich wild und ist leicht trüb wegen der Hefe. Marc Barth zielt damit auf junge Kunden, die experimentierfreudig sind. Es tut sich gerade viel in der Sektszene. Ein Abend in der Vinothek von Ulrich Bachmann in Eltville beweist es. Auch die Rüdesheimer Sektkellerei Ohlich hat inzwischen einen Riesling im Sortiment, der nach der Méthode Rurale, der bäuerlichen Methode, nur einmal vergoren wurde und prickelt. Vertriebsleiter Stefan Färber.
Dadurch ist er einfach ein bisschen traubiger, ein bisschen fruchtiger und man konserviert die Primäraromen.
Sekt oder Selters? Diese Frage stellt sich eigentlich kaum noch. Niemand muss den ganzen Abend Wasser trinken. Alkoholfrei ist der Megatrend, auch beim Sekt, sagt Markus Bonsels vom Weingut Biborunge in Österreich-Winkel. Er stellt einen alkoholfreien Sparkling Rosé vor.
Wir sind selber überrascht, wie stark das Interesse ist, und zwar sowohl in der Gastronomie, im Handel, als auch bei den Endverbrauchern. Und es ist eben nicht nur der Mensch, der sagt, ich möchte das, weil ich fahren muss, sondern es sind eben auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte vielleicht einfach mal auf Alkohol verzichten.
Wenn man den Alkohol rausdestilliert, geht leider auch Lebendigkeit und Aroma verloren. Es ist eine Herausforderung, trotzdem den Geschmack und das Mundgefühl von Sekt zu erzeugen. Die Sektmanufaktur Schloss Wo in Eltville gönnt deshalb auch dem alkoholreduzierten Sekt mit nur 2 Volumenprozent die traditionelle Flaschengärung mit langem Hefelager. Alternativ dazu gibt es das alkoholfreie Träublein auf Saftbasis mit Gerstenmalz. Für den Geschäftsführer Nikolaus Graf ist die Frage nicht, ob mit oder ohne Alkohol, sondern was möchte ich zu einem besonderen Anlass trinken?
Weil das ausprobiert wird, kommen viele neue kreative Ideen auf den Markt und das wird bereichern und damit wird dieser Markt enorm wachsen.
Prickelnd alkoholfrei, das sind die neuen Trends beim Sekt. Wie sich die hessischen Winzer darauf einstellen, darüber hat uns Birgitta Söhling informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hessenschau.de.